Ihr Lieben, wir haben den Wochenspruch schon am Anfang gehört aus Sacharja 9 und ich möchte nochmal lesen, Sacharja 9, die Verse 9 und 10. Einer von den sogenannten kleinen Propheten im Alten Testament, also kurz vor Matthäus-Evangelium, und dann ein bisschen zurückblättern, dann hast du Sacharja. Und wir haben es auch schon gesungen zum Teil, was der Sacharja hier sagt. Da heißt es: Du Tochter Zion, das ist Jerusalem gemeint, ne? Freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim, und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Amen. Wir feiern Advent. Advenire, wer mal irgendwann Latein gelernt hat, erinnert sich dunkel, ankommen. Ankunft, darum geht es. Er kommt, der König kommt. Das ist die Botschaft im Advent. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, sagt Sacharja. Und das sagt eigentlich Gott zu Israel durch den Propheten Sacharja. Die sind nach der Zeit, wo sie in Gefangenschaft in Babylon waren, dabei, den Tempel wieder aufzubauen, die Stadt wieder aufzubauen. Und sie werden schon wieder von neuen Feinden bedroht. Also nach der Krise ist vor der Krise. Und das ist vielleicht jetzt nicht die Advents- und Weihnachtsbotschaft, die du hören willst. Aber die eine Teil ist, diese Krise wird vorbeigehen, in der wir gerade sind. Aber der andere Teil ist, die nächste Krise wird kommen. Also ich habe schon gelesen, irgendein Wissenschaftler, die darüber nachdenken, was die nächste Pandemie sein könnte. Aber es gibt ja auch noch andere Krisen außer Pandemien. Und da wird es auch weiter Krisen geben. Das ist, solange bis Jesus wiederkommt, eine der Konstanten der Menschheitsgeschichte. Und das muss uns nicht fertig machen. Aber in diese Zeit hinein und in eine Welt hinein, die halt immer wieder mit Krisen zu tun hat, hören wir diese Botschaft. Da kommt diese Botschaft von Gott. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. An diese Worte aus Sacharja denken auch die Jünger von Jesus. Ich habe es eben schon angedeutet, als er an dem Sonntag vor seiner Hinrichtung am Palmsonntag in Jerusalem einreitet auf einem Esel. Und die Pilger, die dabei sind aus Galiläa, die rufen Hosianna, dem Sohn Davids. Und die haben offensichtlich auch den Sacharja im Hinterkopf. Die Leute waren ja bibelfest. Also sie erkennen und sie bekennen, auch wenn sie es vielleicht nicht in der Tiefe verstanden haben, der König kommt. Jesus kommt. Jesus kommt in die Welt. Darum geht es im Advent. Und Advent ist ganz spannend, weil wir immer in verschiedene Richtungen schauen. Es gibt den Blick zurück. Soll ich aufs Handmikro umsteigen? Wir haben ein bisschen Gewitter hier immer im Mikrofon, ne? Soll ich mal? Geht's? Oder? Ich mache mal weiter und sonst sagt ihr mir, dann kann ich auch auf umschalten. Okay, können wir alles schneiden. Wir schauen zurück. Wir denken dankbar daran zurück, wie Jesus geboren wurde. Ja, wir gehen auf Weihnachten zu. Okay. So, das ist jetzt sehr laut. Wir denken zurück daran, dass Jesus gekommen ist, dass der König gekommen ist, als Kind. Und er kam in diese Welt letztlich mit dem Ziel, sich selbst hinzugeben. Er wurde geboren, um zu sterben. Wenn man ein bisschen sarkastisch ist, kann man das für jedes Leben sagen. Aber bei ihm war es nicht eine notwendige Konsequenz, dass es halt irgendwann passiert. Oder ja, so wie der sich immer mit allen angelegt hat, musste es ja so kommen. Sondern es war tatsächlich sein Ziel, sein Leben hinzugeben, wie es Markus-Evangelium heißt, als Lösegeld für die vielen. Er wurde Mensch, um für uns zu sterben, um unsere Sünde zu tragen, um uns sein Leben zu geben. Das ist die Grundlage für unseren Glauben, ja, das ist die Grundlage für unser Leben. Aber im Advent schauen wir auch nach vorne. Jesus hat versprochen, wiederzukommen, in seiner ganzen Herrlichkeit. Es gibt manchmal so Geschichten, ja, wie wäre das, wenn Jesus heute mal wieder auftauchen würde, und dann stellt man sich vor, wie er so durch die Straßen geht und sich so umguckt, was hier so los ist. Nein, wenn er wiederkommt, dann kommt er in Herrlichkeit, dann werden ihn alle sehen. Dann wird es keine Zweifel mehr geben und keine Missverständnisse. Jeder Mensch wird erkennen, wer Jesus wirklich ist, und alles Leid, aller Krieg, alle Krankheit, jede Seuche wird dann ein Ende haben. Und ich glaube, dass der Vers 10 sich in dieser Zeit erfüllen wird. Er wird Frieden gebieten den Völkern. Und von diesem Frieden haben die Engel geredet in der Weihnachtsnacht. Erinnert ihr euch? Friede auf Erden. Den Menschen seines Wohlgefallens. Das war ja keine Zustandsbeschreibung. Ach, das war eine friedliche Weihnachtsnacht. Sondern das war eine prophetische Zusage. Das wird kommen. Der, der da jetzt geboren ist in Bethlehem, den ihr finden werdet, in Windeln gewickelt und so weiter, der ist der Friedefürst und der wird Frieden gebieten den Völkern. Das ist eine Verheißung für die Zukunft. Der König, der ein König des Friedens ist, der kommt. Also, der König kommt. Wir denken daran, dass er gekommen ist, und wir freuen uns darauf, dass er wiederkommen wird. Aber dann ist die Frage, was machen wir jetzt in der Zwischenzeit damit? Was hat das jetzt mit uns zu tun? Ist das nur der Blick zurück, und 2000 Jahre ist ganz schön lang, der Blick nach vorne? Wir wissen nicht, jede Generation hat gedacht, sie sind diejenigen, die es erleben werden. Ich glaube das auch, aber wir wissen es halt nicht. Lass uns doch daran denken, wozu dieser König kommt. Wir haben so diese einzelnen Geschichten, die dann erzählt werden. Aber die sind nicht einfach losgelöst, so wie eben in so einer Kinderbibel, wo man so ein paar einzelne Storys hat. Da wird einer Mensch, da wird eine Jungfrau schwanger. Da liegt der, der bei der Schöpfung dabei war. Kolosserbrief heißt es, alles ist durch ihn, durch Christus gemacht, was gemacht wurde. In ihm ist alles geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Warum liegt der da jetzt in der Krippe? Was hat ihn dahin gebracht? Wie konnte er so tief sinken, könnte man sagen? Und die Antwort ist natürlich Liebe. Liebe zu einer verlorenen Welt. Liebe zu einer Menschheit, die ihn immer wieder abgelehnt hat. Das ist irgendwie so ein romantisches Bild. Da kommen die Hirten, da kommen die Weisen aus der Ferne. Die Botschaft dabei ist ja auch, das sind nur die Außenseiter, die da kommen. Also man sollte eigentlich erwarten, wenn der König kommt, dass das ganze Volk da anrückt. Aber es sind nur so ein paar Hirten vom Feld. Die waren so die unterste Schublade in der Gesellschaftsordnung damals. Das sind so ein paar obskure Esoteriker aus fernen Landen. Wo sind eigentlich die anderen alle? Kriegen das nicht mit, die interessieren sich nicht dafür. Die Schriftgelehrten in Jerusalem sagen, ja, Bethlehem wird der Messias geboren, und legen sich wieder ins Bett, als die Weisen sie fragen. Also, die anderen interessieren sich nicht. Und mehr noch, als Jesus dann öffentlich auftritt, lehnen die meisten ihn ab. Und das spitzt sich zu, diese Menschheit bringt ihn ans Kreuz. Am Kreuz spitzt sich dann ihr Hass zu, die Rebellion gegen Gott. Sie bringen den um, den Gott zu ihnen gesandt hat. Aber am Kreuz spitzt sich auch diese Liebe zu, die ihn dazu gebracht hat, diesen Weg zu gehen. Also die beiden treffen sich im Kreuz. Ja, wir haben auf dieses Bild mit den zwei Balken, die sich kreuzen. Da ist der menschliche Hass, der menschliche Aufstand gegen Gott ans Kreuz mit ihm. Wir wollen nicht, dass dieser König über uns sei. Und die Liebe Gottes, die herabkommt. Am Kreuz verwirklicht sich die Liebe und der ganze Rettungsplan Gottes für diese Welt. Aber das heißt eben auch für dich. Das ganze Unternehmen hat nur ein Ziel. Gott brennt darauf, uns rebellische, stolze, eigensinnige Menschen nach Hause zu lieben. Und dafür setzt er Himmel und Erde in Bewegung. Dafür inszeniert er die größte Geschichte aller Zeiten, die eben nicht nur eine Geschichte ist. Dafür kommt der ewige Sohn Gottes in unsere Begrenztheit hinein. Dafür geht er den Weg von der Krippe dann bis ans Kreuz. Dafür überwindet er am dritten Tag den Tod. Dafür sendet er seinen Geist auf die Gemeinde. Und dafür sendet er uns in diese Welt. Jesus will dich beschenken mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Freundlichkeit. Da, wo du es noch nie empfangen hast, sagt er, das ist für dich. Ich bin für dich. Auch wenn du dich bisher noch gar nicht für mich interessiert hast. Aber auch da, wo du es schon so oft gehört hast und schon so oft empfangen hast und denkst, Gott hat mir so oft vergeben und ich vermassel es immer wieder, ich kann doch nicht schon wieder bei ihm, dann immer wieder beschenkt er dich. Immer wieder zieht er dich mit, wie es bei Hosea heißt, mit Banden der Liebe zu sich nach Hause. Und die Frage an dich ist, kannst du das annehmen? Und Bescheidenheit ist, wie sagt man das, eine Zier, aber die ist hier nicht angebracht. Eben, du musst nicht sagen, ich habe doch gerade erst letzte Woche Gott um Vergebung gebeten oder nein, du kannst immer wieder kommen. Er hat immer noch mehr für dich. Du musst keine Angst haben, dass seine Liebe irgendwann alle ist. Oder dass es so abgezählt wird. Ja, wie mein Vater sagt immer, nimm ruhig noch ein viertes Stück Kuchen, wir zählen hier nicht. Ne? Nein, er hat genug. Er wird nicht sagen, so jetzt habe ich nichts mehr für dich. Du hast dein Liebeskontingent für diesen Monat ausgeschöpft. Du kriegst manchmal so eine Nachricht aufs Handy. Ne? Also so letzte Woche, so, ihr Kontingent für diesen Monat ist jetzt erschöpft, jetzt wird es langsamer. Sie kriegen erst zum Monatsersten wieder Vergebung. Nein, so läuft das nicht. Er hat so viel für dich. Ich will dich beschenken, sagt Jesus, mit meiner Liebe. Immer neu. Immer neu. Und besonders da, wo du denkst, du hast es überhaupt nicht verdient. Da, wo du denkst, du hast es verdient, da hast du ein bisschen ein Problem. Aber da wird er durch seine Liebe hindurch dir das auch klar machen. Aber irgendwann kommst du dann an den Punkt, und vielleicht ist das heute so ein Punkt, wo Gott dich fragt, was machst du eigentlich mit dem, was ich dir alles schenke? Was passiert dann eigentlich damit? Wo landet diese ganze Liebe? Ja, ich finde, wenn ich bei uns auf dem Dachboden bin, finde ich Dinge, die unsere Kinder die letzten Jahre zu Weihnachten gekriegt haben, die schon ausgemustert sind. Ja, du feierst mein Kommen. Und ich freue mich drüber. Und ich freue mich auch, dass ich in dein Leben kommen konnte. Aber da endet die Geschichte nicht. In unserem Denken endet die da manchmal. Wir sagen dann, Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist für alle Menschen und auch für mich und besonders für mich, dass du mir deine Liebe geschenkt hast. Und wir sagen, als Jesus am Kreuz hing, da dachte er an dich. Und das ist richtig. Aber manchmal laufen wir vielleicht Gefahr, dass wir dann denken, das ist nur für mich. Gut, dass Jesus uns hier erlöst hat, ne? Nein, ich will ja weitergehen mit meiner Liebe, sagte er. Ich will noch zu anderen Menschen kommen, zu deinen Nachbarn, zu deiner Familie, zu deinen Kollegen, zu deinen Freunden. Meine Liebe soll nicht bei dir stehen bleiben. Du bist nicht der Endverbraucher meiner Liebe, sondern ein Kanal, wo sie durchfließen kann. Und wie kommt Jesus zu Menschen, die ihn nicht kennen? Wie funktioniert das? Es gibt immer wieder Berichte, dass Jesus ganz direkt Leuten begegnet, ohne irgendein menschliches Zutun. Wir lesen Zeugnisse aus der islamischen Welt, dass Leute träumen, dass da ein Mensch in einem weißen Gewand vor ihm steht. Das bin dann nicht ich, sondern und sie fangen an Jesus zu glauben. Und wir erleben es hier auch immer mal wieder, dass da jemand sagt, irgendwas hat mich getrieben, zu der Bibel, die da vielleicht schon im Schrank stand, zu greifen oder online irgendwas zu suchen. Und ich habe angefangen, mit Jesus zu leben. Und das ist wunderbar, sowas zu hören. Wir haben es gerade erlebt, wieder mitten in der Pandemie. Gott handelt so, das ist großartig. Ich habe manchmal den Verdacht, ich will euch nicht zu nahe treten dabei, aber manchmal den Verdacht, dass uns diese Geschichten so begeistern, weil wir da aus dem Schneider sind. So, Jesus macht das ja, der kann es sowieso besser als ich. Da muss ich mich da gar nicht reinhängen und schon gar nicht in irgendein komisches, fernes Land reisen. Das Interessante ist, also ich glaube, das ist die Ausnahme, solche Geschichten. Denn der Weg, den Jesus sich erwählt hat, um zu den Menschen zu kommen, ist in aller Regel durch seine Kinder. Durch die ihn schon kennen, dass die diese Liebe weitergeben. Und übrigens auch da, wo Menschen durch Träume erreicht werden oder durch ein Buch, was irgendwo rumliegt, Traktat, was auf der Straße lag. Und es gibt wirklich da die heißesten Storys. Aber wenn es da weitergeht, dann geht es dadurch weiter, dass diese Menschen dann auch Christen kennenlernen. Und der Jesus in der Vision sagt dann zu diesem jungen Menschen, jetzt mach dich auf in die Nachbarstadt und da wirst du Leute treffen, die dir mehr über mich erzählen oder so. Oder da wird dir jemand ein Buch geben und dann oder Leute, die das auf der Bettkante Jesus kennengelernt haben, die führt Jesus dann in eine Gemeinde. Also da geht es dann wieder weiter mit seinen Kindern. Das ist der Weg, wie wir weitergehen. Wir sind sein Leib. Er lebt in uns und wo wir hingehen, da bringen wir Jesus mit. Einige von euch kennen Bruder Andrew, der inzwischen hochbetagt ist, der Gründer von Open Doors, bekannt als der Schmuggler Gottes, der also seit den 50er Jahren Bibeln in Ostblock und dann später auch in islamische Länder geschmuggelt hat. Und der erzählt in einem Buch, wie er eingeladen wurde von der Hamas, zu ihren Offizieren zu reden. Und dann wurden die furchtbar wütend auf ihn, weil er nicht genug Bibeln für alle mitgebracht hatte. Und er war dann im Südlibanon in einem Flüchtlingslager, was unter Hamas-Kommando stand, und findet da viele, die Sehnsucht haben nach dem Friedefürst. Und einer sagt, wir wussten, dass Jesus ins Lager kommen würde. Und er kam durch diesen Mann Gottes. Und nicht, weil das jetzt so ein besonders heiliger Mensch ist. Gut, andere waren nicht so verrückt, sich auf so einen Weg rufen zu lassen. Aber da, wo du hingehst, da geht Jesus mit hin. Und da will er dich gebrauchen. Und vielleicht, wenn es möglich ist, triffst du dich mit Familie in diesen Weihnachten. Und vielleicht bist du der einzige Christ in deiner Familie. Und dann bist du derjenige oder diejenige, durch die Jesus in diese Familie reinkommt. Und dann kannst du beten, dass da auch noch andere Leute auftauchen und so. Das ist auch manchmal hilfreich. Ich merke das bei meiner Familie, die kennen mich jetzt seit 30 Jahren als jemand, der da halt mit Jesus irgendwie und so. Das nutzt sich auch so ein bisschen ab in der Wahrnehmung. Das ist dann hilfreich, wenn da mal jemand anders kommt und ein paar frische Impulse bringt. Aber ja, wir sind da die Botschafter. Und das musste ich nicht überfordern. Also wenn Jesus von dir möchte, dass du in ein Hamas-Camp gehst, dann wird er dich auch dafür stärken. Aber auch schon bei den normalen Alltagsbegegnungen. Der Punkt ist nicht, du hast jetzt irgendwie was gekriegt und jetzt hast du eine Schuldigkeit, dass du jetzt auch was dafür tust. So, jetzt musst du das irgendwie abarbeiten, ne? Das wäre wieder keine Gnade. Der Punkt ist, Jesus lebt in dir mit seiner Liebe. Er ist bei dir eingezogen, ganz buchstäblich. Und das hat ganz praktische Folgen, nämlich die Grenzen deiner Liebesfähigkeit sind nicht mehr die Grenzen davon, wie seine Liebe durch dich fließen kann. Also du hast ein begrenztes Maß wahrscheinlich, also ich auf jeden Fall und ich hoffe du auch, sonst fühle ich mich ganz mies. Wir haben ein begrenztes Maß davon, wie wir lieben können, wen wir lieben können. Bei manchen Leuten fällt uns das ganz leicht, also bei Leuten, die normal sind, also so wie wir selber. Bei anderen ist das schwieriger. Oder geht das nur mehr so, ja? Und es ist ein bisschen eine Typsache, so mancher von uns ist sehr aufgeschlossen, geht sehr gerne auf neue Leute zu, auch auf die außergewöhnlichsten Typen und schließt sie schnell in sein Herz. Andere von uns sind da reservierter. Also schon bei engsten Freunden tun die sich eher schwer, sich zu öffnen, geschweige denn bei irgendwelchen wildfremden Leuten. Das ist so ein bisschen introvertiert, extrovertiert und so. Und das ist auch gut, das wahrzunehmen, sagen, okay, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, was fällt mir leicht und so. Und dann werde ich vielleicht danach gucken, wo kann ich hier auch meinen Dienst tun und so. Aber da bleibt Jesus nicht stehen mit dir. Weil es geht nicht nur darum, dass du jetzt gefälligst mal jemanden lieben sollst, also streng dich mal an, sondern Jesus sagt, ich möchte mit meiner Liebe durch dich hindurch lieben. Das kannst du ganz wörtlich nehmen. Das ist seine Liebe, das ist er, der liebt. Und du stellst dich zur Verfügung. Und das kann ein bewusster Schritt sein. Ich möchte dieser Person in deiner heiligen Liebe begegnen. Nicht, ich nehme mir vor, jetzt ein bisschen freundlicher zu sein. Also, das ist auch gut. Ja, das wird manchmal so abgewertet. Ja, so, wenn man höflich ist, das ist ja nicht ehrlich. So, ich denke, also, sag mal, wenn ich ins Café gehe, dann möchte ich, also ne, wenn ich das wieder darf, dann und die Bedienung mag mich nicht, dann möchte ich ehrlich gesagt gar nicht, dass die ehrlich zu mir ist. Ich freue mich, wenn die freundlich zu mir ist, oder? Also das ist ja ein Schutz manchmal für unsere vielleicht etwas ungehobelten Impulse. Sagen, nee, ich sage dem jetzt mal nicht, was ich über ihn denke. Das heißt ja nicht, dass ich lügen muss. Also das ist nicht schlecht, wenn man höflich ist, wenn man nett ist, aber die Liebe geht viel weiter. Jesus zeigt uns diese Liebe, diese hingegebene Liebe, diese Liebe, die loslässt. Und mit dieser Liebe will er durch dich fließen. Und wenn du sagst, ja, ich kann das aber gar nicht, dann sagt er, ich freue mich, dass du das jetzt auch merkst. Ich wusste das schon länger. Aber das hält mich nicht auf, durch dich zu lieben. Diese Person, die du so nervig findest, die darf und soll meine Liebe erfahren. Übrigens, das ist ja deine Liebe, die dich so beschenkt hat, die ist auch für die Leute, die du gar nicht magst. Dann denkt man vielleicht, nee, das will ich gar nicht, dass der die kriegt. Aber Jesus will auch zu dieser Person kommen. Und womöglich durch dich. Und was für ein Zeugnis wäre das? Das heißt, ich dachte, der mag mich gar nicht. Und jetzt begegnet er mir so und hilft mir jetzt in meiner Not. Jesus möchte mit seiner Liebe in dir deine Nachbarn lieben, deine Familienmitglieder, deine Kollegen und ja sogar die Leute in deiner Gemeinde. Und nochmal, da gibt es die Leute, da fällt mir das leicht, die finde ich nett, die finde ich sympathisch und das ist schön. Es ist hilfreich, wenn da ein paar Leute sind, wo man auf Anhieb so klickt. Aber da hört es nicht auf. Der Olaf Neumann, den viele von euch kennen, der diese Gemeinde mitgegründet hat, hat immer gesagt, Liebe fängt da an, wo die Sympathie aufhört. Ja, also Sympathie ist leicht, aber da, wo die zum Ende kommt, da geht es weiter mit Gottes übernatürlicher Liebe. Wir sind hier kein Sympathieverein von Leuten, die sich alle nett finden. Ja, ich finde es nicht schlimm, wenn man sich nett findet, aber wir werden zusammengebunden durch die Liebe Gottes und das ist viel robuster. Und die Liebe Christi drängt uns, sagt Paulus dann. Wie sieht diese Liebe aus? Schau dir das Leben von Jesus an. Schau, was Paulus über diese göttliche Liebe zu sagen hat. Liebe ist langmütig, sie bläht sich nicht auf und so weiter. 1. Korinther 13 ist eigentlich kein Text für Hochzeitstage. Obwohl, da kann man sich manchmal auf die Nerven gehen, da braucht man so einen Text dann auch. Aber es geht um das Miteinander von Geschwistern in der Gemeinde. Auch von Verheirateten natürlich. Schau auch, wo dir diese Liebe schon begegnet ist. Wo du es gar nicht vielleicht erwartet hast. Wo dir Gott seine Liebe geschenkt hat. Wo dir ein anderer Mensch mit dieser Liebe Gottes begegnet ist. Und triff die Entscheidung. Ich will den Menschen um mich herum mit deiner Liebe begegnen. Da, wo ich mich aufmache, Leuten zu begegnen, machen wir ein bisschen weniger im Moment, aber dann ist umso wichtiger, da, wo wir es tun, kann ich andere Menschen mehr so als Mittel zum Zweck sehen oder als notwendig, ja, irgendwer muss mir halt die Haare schneiden. oder beim Einkaufen sind die anderen eigentlich mehr so Hindernisse, vielleicht, wenn du dann beim Einkaufswagen durchdüst. Oder es sind Menschen, die Gottes Liebe empfangen sollen. Das ist manchmal eine Entscheidung. Und ich merke das bei mir selbst, dass ich manchmal, ich will gar niemanden treffen. So, ich will hier nur schnell rein und wieder raus. Und da fordert Gott mich heraus. Wenn diese Liebe nicht am Werk ist, dann kannst du den Rest eigentlich auch fast lassen. Also alles, was dann an evangelistischen Aktionen läuft oder an Dienst für andere oder so, wenn das nicht von dieser Liebe getragen ist, dann wird das nicht weit reichen. Umgekehrt wird die Liebe dich weit tragen. Ich habe an eine Geschichte gedacht, die einer unserer Professoren im Studium mal erzählt hat. Der war Missionswissenschaftler, ein alter Veteran im Reich Gottes, der viel ja, über mehrere Kontinente gekommen ist. Und der erzählte, was er mal gehört hatte von einem älteren japanischen Christen, der auch in der Leitungsposition selber war. Und also in dem Kurs hat der Professor uns erzählt, wie wichtig das ist, wenn man das Evangelium in eine andere Kultur bringt, dass man eben sich auf die Kultur einlässt und die Sprache und kulturelle Eigenheiten beachtet und so weiter. Und dann erzählte dieser alte japanische Christ von den amerikanischen Missionaren, die nach dem Krieg nach Japan gekommen sind. Also das war in Japan wie in Deutschland, dass dann nicht nur die Soldaten kamen, sondern dadurch natürlich auch die Tür aufging nach 1945 für das Evangelium. Und da kamen amerikanische Christen nach Japan. Und dieser Japaner sagt, die haben alles falsch gemacht. Also, was man so lernt. Ne? Die haben unsere Kultur überhaupt nicht verstanden. Die haben sich da auch gar nicht drauf eingelassen. Die haben nie Japanisch gelernt, haben immer mit Dolmetscher gearbeitet. Und es war alles so dermaßen amerikanisch, wie die Gemeinde gebaut haben. Und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, aber die haben uns geliebt. Die haben uns geliebt und das haben wir gespürt. Und haben wir denen zugehört? Das ist nicht die Ausrede, dass man sich nicht ne, kulturell da einstellt auf Leute. Aber es wird getragen von der Liebe Gottes. Advent heißt, der König kommt. Er kommt zu dir. Und vielleicht sagst du, ja, da ist ein Bereich in meinem Leben, wo ich das echt brauche, dass er neu reinkommt. Ich habe ihm das schon vor langem oder vor kurzem offiziell mal gegeben, aber irgendwie drehe ich da doch mein eigenes Ding und ich brauche das, dass der König da neu reinkommt und aufräumt. Das macht er gerne. Advent heißt auch, dass er durch dich in deine Umgebung kommen möchte. Und für manche wird er über die jetzige Umgebung hinaus senden. Und da, wo das geschieht, glaube ich, da können wir erleben, wie manche der Verheißungen hier sich schon erfüllen. Ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, also da geht es um Kriegsgerät, ne? Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Bis an die Enden der Erde? Haben wir schon mal irgendwo anders gehört? Jesus sagt, dass ich will mein Reich ausbreiten, ihr sollt mein Evangelium tragen bis an die Enden der Erde. Und da kommt Frieden rein. Nicht per Befehl von oben, dass aller Krieg jetzt verboten ist auf einmal, aber dadurch, dass Menschen in diesen Frieden hineinkommen. Ja? Da kommt Frieden in Ehen hinein. In eine Nachbarschaft. Da kommen können Menschen, die gelernt hatten, dass sie doch Feinde sind und zu sein haben, weil der andere zu einer anderen Gruppe gehört, da können die plötzlich aufeinander zugehen und einander lieben mit der Liebe Gottes. Und da wird dieser Friede, von dem Sacharja spricht, jetzt schon greifbar. Er wird Frieden gebieten den Völkern. Er sendet uns als seine Boten des Friedens, als seine Boten der Liebe. Und da, wo das geschieht, da ist jetzt Advent, denn der König kommt. Amen. Herr, wir danken dir für deinen Frieden. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, dass du uns so sehr beschenkst, jeden Einzelnen von uns. Und Herr, du weißt, wo jeder steht. Du weißt, wo wir herausgefordert sind, da wo wir in Not sind. Und da komm du als Friedefürst hinein. Und dann willst du uns weitersenden zu den Menschen um uns her, dass wir deine Liebe und deinen Frieden weitertragen. Und ich glaube, einige von uns haben jetzt sehr konkret Personen vor Augen. Und ich bete, dass du uns Mut machst für den nächsten Schritt. Das kann ein kleiner Gruß sein oder eine Tüte Kekse. Oder das kann, ja, noch viel tiefer gehen. Leite du uns, Herr. Mach uns Mut, den Schritt zu gehen, den du jetzt für uns hast. Nicht aus uns heraus, sondern aus deiner Kraft und aus deiner Liebe. So segne du uns, Herr, und mach uns zum Segen. Amen.